Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Jetzt wissen wir, welche 23 Nationalspielerinnen die Schweiz an der Heim-EM dürfen vertreten. Mit dabei sind Alicia Lehmann und völlig überraschend Laila Wanderer, aber zum Beispiel Serena Pübel nicht. Wir fragen uns jetzt, ist das aufgewappt verständlich? Ist die Stimmung im Nationalteam tatsächlich so schlecht, wie gewisse Medien schreiben? Und was macht uns trotzdem Mut? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch da wieder zwei grossartige Gäste bei mir habe. Heute sind das Melinda Hochegger und der Stefan Weiss. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Ja, wir sind auch schon da gestanden und diskutiert, schafft es Alicia Lehmann in jedem Kader oder nicht? Und sie ist dabei. Melinda, du bist immer ein bisschen kritisch gewesen, dem gegenüber eingestellt. Ist es der richtige Entscheid, dass Alicia Lehmann jetzt bei diesen 23 EM-Fahrerinnen ist?
Ja, ich finde, es ist definitiv der richtige Entscheid. Ich habe in der Vergangenheit schon gesagt, dass sie halt Leistung bringen muss und dass sie auch Leistung im Club bringen muss, damit Pia Sundhage sie wieder aufbietet und berücksichtigt, wie das ist, was die Nazi-Trainerin selber immer gesagt hat. Aber ja, heute an der PK zu der Kaderbekanntgabe hat Pia Sundhage ganz klar gesagt, dass sie beeindruckt sei von Alicia Lehmann und dass sie extrem viel gegeben hat im Training. Und genau für so etwas war auch das Pre-Camp jetzt gewesen. Und darum denke ich schon, dass Alicia das verdient hat.
Und sie ist ja jetzt auch gelobt worden dafür, dass sie eine neue Position hat. Neu ist sie Rechtsverteidigerin. Ich glaube, Stefan, du bist einfach glücklich in diesem Kader, weil du hast von Anfang an gesagt, Alicia Lehmann, die gehört einfach an eine Heim-EM.
Ja, ich bin überglücklich, dass sie im Kader ist. Ich habe gejubelt, als ich den Insta-Post gesehen habe vom Segelboot auf dem Zürichsee mit ihrem Namen.
Dann auf dem Zürichsee, oder? Für dich natürlich
genau, nochmal schön. Ja, da habe ich natürlich gedacht, die Spielerin mit den meisten Follower weltweit wird in der schönsten Schweizer Stadt präsentiert. Darum soll ich schon immer auf Zürichsee. Nein, Spass beiseite. Ja, ich habe von Anfang an gesagt, aufgrund von den auch nicht fußballerischen Sachen gehört sie ins EM-Kader dazu. Und jetzt, Melinda hat es gesagt, was Pia Sundhage erklärt hat an der Pressekonferenz. Offenbar sind jetzt auch sportliche Gründe im Vordergrund gewesen, was ich übrigens auch immer gedacht habe. Pia Sundhage ist wahrscheinlich nicht die Trainerin, die auf irgendwelche Nebenschauplätze und weiche Faktoren schaut, sondern wirklich einfach das Training und das Spiel analysiert. Und von dem her gehe ich jetzt auch davon aus, dass das zu Recht so gekommen ist, dass Alicia Lehmann im Aufgebot ist.
Im Endeffekt war es ja nicht wirklich überraschend, dass Alicia Lehmann im Aufgebot ist. Überraschung hat es trotzdem gegeben. Und zwar eine, wo wir eigentlich alle denken, dass sie dabei ist und nicht dabei ist. Und eine umgekehrt, die dann dabei sein dürfte. Fällt mir vielleicht mit deren auch überraschend dabei ist. Laila Wanderer, wer ist das?
Ja, das ist eine 19-Jährige, die bei Lyon spielt. Also eigentlich sehr ein guter Club, aber sie spielt dort vor allem im B-Team. Sie kommt von Fribourg und hat noch nie für die A-Nazi gespielt. Darum bin ich jetzt mega gespannt, wie viel man dann von ihr an dieser EM sieht, was für eine Rolle sie wird einnehmen. Aber ich finde es cool, dass jemand, der jetzt wirklich in diesem Pre-Camp die Chance bekommen hat, um sich zu beweisen, es auch wirklich in das Kader geschafft hat. Das ist ja genau das, was Pia immer betont hat, dass es eben für alle es Chancen gibt. Und sie hat jetzt sehr begeistert von ihr und gesagt, dass sie im Training sehr gut können das umsetzen, was ihr gesagt wird. Und darum ja, bin ich sehr gespannt, was sie dann auf den Platz bringt.
Wie sinnvoll ist es eigentlich, dass man einfach so ein grosses Talent mit ins Kader nimmt, wo man gar noch nicht genau jetzt auf dem Platz sieht im Länderspiel? Es gibt ja immer wieder, dass man irgendjemand Jungs mitnimmt. Amigs sind es dann die grosse Überraschung im Turnier. Amigs spielt es überhaupt keine Rolle.
Also ich finde es sehr wichtig. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, es passiert immer wieder. Und ich finde es von dem eigentlich gut, dass Trainerinnen oder Trainer das machen, weil, also man weiss ja, bei so einem 23er Kader, also einem Turnier, spielen ja von diesen 20 Feldspielern oder Feldspielerinnen 16, 17, maximal 18, aber überhaupt mal zu einem Einsatz oder einem kurzen Teileinsatz kommen. Und darum finde ich so, dass man mit die letzten zwei Plätze halt jungen Spielerinnen gibt, die sich mal ein bisschen beweisen, ein bisschen antasten, also ein grosses Turnier, wie das alles abläuft, finde ich eigentlich recht wichtig. Das ist auch im Sinn von einer mittelfristigen oder langfristigen Planung.
Seraina Pjubel ist quasi die Überraschende, die nicht dabei ist in diesem Kader. Bären ist ja die Situation insofern speziell, dass sie eine Woche später als alle anderen Nazi-Spielerinnen überhaupt ins Camp eingerückt ist, weil ihr Club West Ham gesagt hat, sie dürfen noch nicht. Und sie hat sich dann quasi selber fit halten müssen. Sie hat uns auch selber dann mal gesagt, am Media Day letzte Woche, dass sie durchaus keine Ferien gemacht hat, sondern wirklich ein Programm gehabt und trainiert hat. Schlussendlich hat es trotzdem für sie nicht ins Kader gelangt, was ja eher überraschend ist. Was haltest du von dem Entscheid, Melinda?
Ja, es war sicher zuerst mal sehr überraschend gewesen, wie sie jetzt in den letzten Zusammenzügen immer dabei war und auch meistens noch gespielt hat. Sie ist nie von Anfang an auf dem Platz gestanden, ja, aber sie hat immer noch ihre Minuten bekommen. Und darum habe ich eigentlich schon fix damit gerechnet, dass sie dabei sein wird. Ich kann jetzt nicht einschätzen, ob es wirklich an dieser Woche gelegen ist, dass sie sich weniger können zeigen oder ob einfach wirklich Konkurrenz halt in dieser Woche, wo Seraina Pjubel dabei war, zu stark war. Wir wissen nicht, wer was dann wirklich auf den Platz bringt. Und darum ja, extrem hart für sie, wenn man so kurz vorher dann ja noch aussortiert wird. Und ich hoffe wirklich für sie, dass es nicht ist, weil sie die erste Woche verpasst hat, weil dann wäre es natürlich unheimlich bitter.
Wahrscheinlich so mega bitter. Ich denke, du als FCZ-Neue, Stefan, also der Vater von ihr ist der Urs Meier, oder? Das tut dir wahrscheinlich gerade noch mal besonders weh. Thema also, FCZ-Trainer.
Ja, also nicht wegen Urs Meier, also wenn ich es dann thematisch nicht abschweife, aber Urs Meier ist ja gut Cup-Sieger geworden mit dem FCZ, aber das Ende war dann eher ein Ende mit Schrecken gewesen. Es ist bitter für sie, ja, natürlich, vor allem gerade nach der WM vor zwei Jahren, wo man denkt, dass sie sei so ein bisschen die nächste Stammstürmerin im Kader bei der Schweizerinnen.
Hat auch super WM gemacht, das Goal geschossen gegen Philippinen im Eröffnungsspiel.
Genau, aber es hat irgendwie, wenn man jetzt das Kader anschaut und ein bisschen das versucht zu analysieren, was Pia Sundhage heute auch gesagt hat zu den verschiedenen Nominationen, hat es eine gewisse Logik, dass jetzt Seraina Pjubel nicht dabei ist. Weil ich habe das Gefühl, sie hat den Spieler innen aufgeboten, wo sie vielleicht klar als Stammspielerin sieht. Und die dann so ein bisschen mehr in Status Ergänzungsspielerinnen kommen, eben wie zum Beispiel auch Alicia Lehmann, wo sicher jetzt nicht wahrscheinlich werden von Anfang an spielen. Dort habe ich so wie das Gefühl, oder ich meinte, die rausgehört zu haben, dass Pia Sundhage dort vor allem solche Spielerinnen genommen hat, die auf verschiedenen Positionen einsetzbar sind, die ein bisschen flexibel sind, die können vielleicht im Sturm, im Zentrum spielen, aber allenfalls auch auf dem Flügel. Und ich meinte, dort sei halt, das Profil kann halt einfach Seraina Pjubel nicht bieten. Und da sie wahrscheinlich nicht für die Startformation vorgesehen wäre, ja, eben hat es eine gewisse Logik, dass sie jetzt halt eben den Cut nicht geschafft hat.
Das Ganze ist eine Schnitzeljagd so ein bisschen verkündet worden. Also nach dies nach sind immer wieder da die Insta-Stories gemacht worden und die Spielerinnen sind so verkündet worden. Eine spezielle Art und Weise, ich weiß nicht, wie hast du das gefunden, Melinda?
Ja, speziell, wie du schon gesagt hast, aber eigentlich habe ich es cool gefunden. Es war eine Möglichkeit, um noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren, um ja, das ganze Land so ein bisschen mit einbeziehen. Und ich glaube, das ist auch mega Glück, dass man gemerkt hat, die Nazi-Spielerinnen sind alle extrem schnell entdeckt worden. Also es haben wirklich ja, die Leute danach gesucht. Es war nicht so, dass dann jemand aus Versehen noch drüber gestolpert ist. Und ich glaube, das ist mega cool für die Nazi, dass jetzt so kurz vorher nochmal ja, so ein bisschen Aufmerksamkeit generiert wird. Vielleicht auch jemand eben ein Segelboot auf dem Zürichsee gesehen hat und sich denkt, hey, was ist echt das? Und dann vielleicht so nochmal sich ein bisschen mehr informiert hat.
Da sind wir vielleicht gerade bei einem guten Thema, oder? Aufmerksamkeit. Also die EM, bei der sucht man ja auch viel, oder man will viel Aufmerksamkeit generieren für den Frauenfußball. Geht damals fast der Sport nebendran ein bisschen vergessen, Stefan?
Also die Frage kann man vielleicht in einem Monat beantworten, wenn das Turnier durch ist. Und dann sehen wir, haben wir jetzt mehr über den Sport geredet oder haben wir über Nebenschauplätze geredet, wo dann eben, wo es dann mehr im Bereich geht, wie viel Aufmerksamkeit kann man generieren. Aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wo das Turnier noch nicht läuft, finde ich es absolut cool, was da an Aufmerksamkeit Bemühungen gemacht wird und dass die Kader bekannt gab über drei Tage hinweg oder vier Tage mit dem heutigen. Es hat am Freitag angefangen und ist bis Montagmorgen gegangen. Das hat natürlich viel mehr Leute dann anfangen interessieren, als wenn einfach heute Morgen ein Kommuniqué verschickt worden wäre, wo dann die Medien über ihre Online-Portale veröffentlicht hätten. Also ich glaube, der Gou ist gelungen am SFV, dass sie das auf die Jahre gebracht haben. Und ich glaube, es war auch eine witzige Idee gewesen mit den Insta-Posts, mit dieser Art. Man hat schon ein bisschen gewusst, in welchen Regionen, an welchem Tag also etwas könnte aufploppen. Und also dort muss ich sagen, Hut ab dem SFV, da haben sie es sehr gut gemacht.
Aufmerksamkeit gibt es momentan auch, wenn man so ein bisschen liest, was dort die Medien schreiben. Es gibt durchaus kritische Artikel, unter anderem vom Blick. Die haben geschrieben, dass es inzwischen schon ein bisschen schlechte Stimmung soll herrschen in der Nazi, bezüglich dem, dass extrem hart trainiert wird. Stefan, wie schätzt du das ganze Thema ein?
Es ist recht schwierig zu einschätzen. Wenn man Geschichte dann liest, dann weiss man nicht so recht, ist es wirklich ein Problem? Ist es wirklich quasi schon kurz vor einer Revolte gewesen, innerhalb des Teams gegenüber der Trainerin? Oder hat sich der Blick jetzt da einfach einen ganz einfachen, alten journalistischen Trick bedient? Sie haben irgendwie Aufmerksamkeit generieren, haben eine Geschichte gesucht, dann ist es nichts einfacher als mit einer unzufriedenen Spielerin, aus welchem Grund auch immer die unzufrieden ist, mit so jemandem zu reden. Und dann hat man schnell einmal Stimmung gemacht, weil man ein paar negative Quotes gegen eine Trainerin überkommt. Eben, es ist unschwierig zu wissen, wie ist es effektiv abgelaufen. Ist es nur eine Spielerin, die unzufrieden ist? Ist es ein halbes Team, das sich da jetzt anfangs formieren gegen die Trainerin? Also da haben wir irgendwie noch, oder ich zumindest, zu wenig Informationen, um das können genau einschätzen. Wir können nachher vielleicht darüber reden, was der Grund ist, der zu dieser Unzufriedenheit geführt hat. Und ja, dann können wir es vielleicht ein bisschen mehr austarieren, was ist da wirklich falsch gelaufen ist.
Was ist denn der Grund, Melinda?
Ja, das zerte Training. Sie sind jetzt natürlich schon zwei Wochen in dem Pre-Camp, sind fast nahtlos von der Nations League übergegangen in die EM-Vorbereitung und haben zum Beispiel auch so Jojo-Tests, also so Tests für die Ausdauer, müssen absolvieren. Und ja, ich kann auf der einen Seite verstehen, wenn das den Spielerinnen oder gewissen Spielerinnen vielleicht nicht so passt, wenn sie sagen, wir sind Profisportlerinnen, wir müssen jetzt nicht noch Tests machen, ob unsere Ausdauer genug gut ist. Aber ich schätze Pia Sundhagen so ein, dass sie das nur macht, wenn sie einen Grund dahinter sieht. Ich bin eine Frau, die so viel Erfahrung mitbringt, die schon an so vielen Orten war, habe ich nicht das Gefühl, dass sie das grundlos macht, um ihre Spielerinnen ein bisschen auszupoweren. Oder ja, das ist jetzt auch nichts, was Konkurrenzkampf fördert. Sondern ich glaube, ihr geht es darum, dass sie will die Fitness von diesen Spielerinnen besser machen will. Und das sind natürlich dann ja, anstrengende Einheiten.
Ja, also ich sehe es absolut gleich. Und ich finde auch, ich finde es wirklich legitim, wenn das so abgelaufen ist, dass jetzt halt dass ein bisschen strengere Fitnessübungen gewesen sind, härtere Ausdauertests in den ersten paar Tagen oder in den ersten Wochen in diesen Camps. Weil, ich meine, jetzt haben wir ja auch in diesem Podcast schon einen Frühling lang immer darüber geredet, dass die Spielerinnen nicht unfit sind, aber zumindest fehlt vielleicht der Rhythmus, weil viele von diesen Spielerinnen spielen im Club nicht regelmäßig. Und dann ist es nichts als recht, wenn eine Trainerin dann versucht, das irgendwie zumindest mal eine Basis anzukriegen und können zu analysieren, wie steht es um den Fitnessstand von diesen Spielerinnen. Und wenn ich mich zurück erinnere, ist ja das auch schon wieder, ich glaube, bei der letzten WM ja auch ein bisschen das Thema gewesen, was dann im Achtelfinale gegen Spanien eingebrochen sind, dass eben die Mannschaft nicht fit ist. Es ist damals auch von den Spielerinnen kritisiert worden gegenüber der damaligen Nationaltrainerin. Also, ja, wenn ich mir das alles so ein bisschen zurechtlege, dann finde ich es dann jetzt irgendwie komisch. Also, jetzt sind sie wieder am Jammern, es sei streng, da komme ich nicht ganz draus.
Ja, geht mir ein bisschen ähnlich. Also, mir geht's wirklich ähnlich. Zumal ich mich daran mal erinnere, vor der WM 2023 hat Dinka Grings auch mal an einem Roundtable, ist es, glaub ich, gewesen, hat sie erzählt, dass sie, die Spielerinnen fitter machen wollte. Das war wirklich dort ein Niveau da gewesen, ein paar Wochen vor der WM. Und dort haben sie auch extrem fleissig trainiert. Nachher hat es auch, wo es dann den Kreuzbandriss gegeben bei der Iman Böne, wo noch genau die Situation von der Leila Wandeler war, wo überraschend ins Aufgebot reingekommen ist, und sich dann aber noch vor dem Abflug verletzt hat. Dort hat es dann geheissen, die hat fast zu viel gehabt, weil sie hat U17 EM, glaube ich, noch gespielt. Dann hat sie, nein, U19 war es gewesen, und 19 EM gespielt, sie hat Playoff gespielt mit IB und ist irgendwie 5 Wochen in diesem Pre-Camp gewesen, weil sie wirklich ein extrem langes Pre-Camp gemacht haben. Und dann hat sie das Kreuzband gerissen und dann hat es geheißen, hey, die Spielerinnen haben zum Teil zu viel gemacht und sie zum Beispiel hat zu viel gemacht. Also dort hat man tatsächlich auch Kritik geübt. und eigentlich eher in die Richtung argumentiert, wie man jetzt bei der Sundhage auch kritisiert. Und nachher hat man dann aber gesagt, oder als Spielerinnen haben gefunden, hey, wir sind ja gar nicht fit, obwohl sie eigentlich auch recht hart trainiert haben. Also irgendwie dort habe ich es auch ganz speziell gefunden, haben wir dann eigentlich wieder, ich sage, ein bisschen jemanden gesucht oder wieder mehr den Wunsch gehabt, noch jemanden lockerer. Vorher hat man den Nils Nielsen als Nationaltrainer gehabt, der ein extrem gemögiger Typ war, aber vielleicht sind alle allzu hart Training gehabt und vor allem die Spielerinnen extrem viel zu sagen gehabt. Bei den Inka Grings haben die Spielerinnen ein bisschen weniger zu sagen gehabt. Und ich denke, jetzt Pia Sundhage ist wahrscheinlich so ein Mittelweg und irgendwie, also ich finde es schon ein speziell, wenn das kritisiert wird, aber ich sehe natürlich auch nicht wirklich rein, wie wirklich trainiert wird. Und ich glaube, also das, was man gehört, ist glaube schon eben sehr, sehr heftig jetzt gewesen, oder?
Ja, sicher. Ich glaube auch, dass sie sicher hart trainieren. Wir haben mit der Ramona Bachmann, die sich jetzt das Kreuzband gerissen hat, sicher auch eine Situation, wo man sich fragen kann, ist sie überbelastet gewesen? Ist es zu hart gewesen, das Training? Vor allem, weil ja, die Debatte um ihre Fitness sowieso schon mega gross war. Ramona Bachmann hat selber gesagt, sie sei fit. Dann hat Pia Sundhage am Montag gesagt, sie sei nicht fit. Und am Mittwoch riss sich Ramona Bachmann das Kreuzband. Ja, ich denke da automatisch daran, hat sie echt beweisen, dass sie fit ist. Hat sie im Training nochmal mehr gegeben, um zu zeigen, ey, ich bin im Fall fit. Und bei so einer Überbelastung kommt es dann natürlich schneller mal zu Verletzungen. Und das ist klar, mit einem Kreuzbandriss spielen extrem viele Faktoren drin, aber wenn das Training zu hart ist, ist das auch ein extrem grosser Faktor. Und gerade bei den Spielerinnen, die jetzt einige angeschlagen sind oder gewesen sind, muss man natürlich dann auch aufpassen, dass man eben nicht viel zu hart trainiert und dann am Schluss zu viele Verletzte hat.
Und das war ja ein Vorwurf, der zumindest in dieser Geschichte gestanden ist, oder? Dass es schlussendlich Spielerinnen gab, die angeschlagen haben müssen trainieren, weil es geheißen hat, hey, wenn du jetzt nicht trainierst, dann bist du auch nicht im Aufgebot.
Ja, das ist genau der nächste Punkt, wo dann natürlich wieder jetzt würde gegen die Trainerin sprechen, wenn sie quasi von den Spielerinnen etwas fordert, was nicht nur mit dem Fitnessstand zu tun hat, sondern quasi das als Motivation oder als Angstmache ins Feld führt, dass darum die Spielerinnen noch mehr geben, um überhaupt im Kader zu sein, weil sie Angst haben, wenn sie eine Trainingseinheit auslösen oder sagen, ich bin ein bisschen angeschlagen, lockerer angehen, was unter Umständen auch richtig wäre, je nach Fitnessstand, dass sie dann Angst haben, dass sie nicht ins Kader kommen. Aber eben, wir wissen es nicht recht und letztlich muss man sagen, die Trainerin hat ja auch mittlerweile so einen grossen Staff an Physios, an Ärzten, wo die Belastungstests machen mit den Spielerinnen. Und wie hart trainiert wird, die Belastungssteuerung, die gemacht wird, individuell auf einzelne Spielerinnen. Das ist ja nicht die Trainerin allein, die das entscheidet. Also es ist dann irgendwie schon ein ganzes Trainerteam, das da irgendwie den Entscheid fällt, was man den einzelnen Spielerinnen kann zumuten kann.
Mhm. Eine, die sicher jetzt nicht müssen zittern in diesem Aufgebot sein und auch vielleicht unter anderem darum dann auch ein paar Trainings ausgelassen hat, weil sie einfach noch nicht genug fit ist, ist Captain Lia Welti. Ist sicher auch jemand, wo man erstens unbedingt braucht und wo natürlich auch das Fragezeichen aufwirft, wenn die ganze Woche, also die letzte Woche nicht trainiert hat mit dem Team.
Ich glaube, genau das ist der Grund, wieso Pia Sundhage bei der Lia Welti gesagt hat, nein, du selber trainieren, du weißt, was für deinen Körper am besten ist. Weil Pia Sundhage genau weiss, dass sie die Lia Welti braucht im Team und sie braucht eine Lia Welti, die so fit ist wie möglich. Und es bringt ihr und dem Team nichts, wenn Sundhage jetzt sagt, nein, du musst jetzt mit dem Team trainieren und dann verletzt sie sich noch mehr, dann werden ihre Knieprobleme wieder schlimmer. Ja, darum, ich glaube, bei ihr macht es sicher Sinn, dass da gesagt wird, nein, die Lia Welti hat auch genug Erfahrung, habe ich das Gefühl, die kann sich in das Team einfügen und ja, auch von Seiten der Mitspielerinnen, die Viola Caligaris hat letzte Woche gesagt, Lia Welti höre sie auf ihren Körper und das sei gut so. Pia Sundhage hat erzählt, dass sie extrem viel Vertrauen zwischeneinander haben und dass eben ja, extrem einander vertraut, dass Lia Welti schon das macht, was richtig für sie ist. Und ich glaube, das ist jetzt gerade extrem wichtig, dass sich nicht nur neben der Ramona Bachmann auch die Lia Welti dann am Schluss ausfällt.
Weil eben die Lia Welti, das können wir schon einmal festhalten, das ist wirklich das Herzstück von diesem Team, oder? Wenn die Lia Welti nicht kann performen oder nicht annähernd in Normalform kann auflaufen oder EM, dann hat die Schweiz ein gröberes Problem. Und das Schweizer Nationalteam, sagen wir mal, ein gröberes Problem.
Ja, es ist so, dass schlussendlich die Leistung und die Resultate, die stehen und fallen wahrscheinlich mit mit der Performance von der Lia Welti. Erstens mal, weil sie als Captain natürlich auch die Persönlichkeit ist, die vorweg geht. Und sie spielt auf einer zentralen Position. Sie ist, über sie läuft das Spiel. Also das hat man jetzt auch in diesen Spielen Frühling immer wieder gesehen, wenn sie gespielt hat, dass halt, obwohl sie nicht in Bestform war, seit Wochen oder seit Monaten, ja, dass einfach, es läuft alles über sie, und wenn sie nicht dabei ist, dann fehlt etwas. Und darum eben, wie es Melinda gesagt hat, das muss eines der Hauptziele jetzt mal sein, überhaupt die Lia Welti in eine annehmbare Form zu bringen auf die EM-Spiele. Und entsprechend hat sie natürlich auch einen Sonderstatus, was eine Trainingsbelastung anbelangt, ja. Aber eben, wenn man so ein bisschen gehört, jetzt hat sie im Club, im Winter ist sie schwer verletzt gewesen, im Frühling hat sie so ein bisschen unregelmässig, um nicht zu sagen, sehr selten gespielt. Jetzt die ganze letzte Woche nie recht können trainieren mit der Mannschaft. Das ist schon kein gutes Zeichen.
Das ist definitiv kein gutes Zeichen, aber wir können jetzt immerhin noch ein paar positive Punkte vielleicht auch noch diskutieren. Also es gibt sehr viele negative Vorzeichen jetzt auf die EM. Was vielleicht jetzt gerade so stimmungsmässig für die einzelnen Spielerinnen noch schön könnte sein, ist, dass sie jetzt doch ein paar recht gute Transfers zumindest gemacht haben. Also das halbe Nationalteam hat irgendwie den Club gewechselt in den letzten zwei Wochen, unter anderem Iman Bönni zum Manchester City, Livia Peng zu Chelsea, Noemi Iveli zu Eintracht Frankfurt. Also zum Teil recht schöne Deals, wo man bei zwei, drei vielleicht dann auch Fragezeichen stellt. Eben Livia Peng bei Chelsea hat es noch ein paar andere Goals, die dort rumstehen. Ob das tatsächlich der schleuste Wechsel ist, vielleicht eventuell nur noch das Nummer 2 sein. Das ist vielleicht eine Diskussion, die wir auch noch führen können, vielleicht noch auf Goalies. Aber jetzt nur die Wechsel, was hast du das Gefühl? Ist das schlau, dass man jetzt vor dem Turnier die vielen Wechsel macht? Würde man gescheiter warten oder was macht Sinn?
Ich glaube, gerade bei den Jungen kommt es nicht darauf an, ob man die Wechsel jetzt macht oder nachher. Die Clubs sind interessiert an ihnen und sie sind zu Recht interessiert an ihnen. Basierend auf den Leistungen, die sie jetzt die ganze Saison überbracht haben. Und darum, ja, brauchen gerade die Jungen wie Iman Bönni, Naomi Lüe und Noemi Iveli, die brauchen nicht die EM noch, um sich zu zeigen, um zu zeigen, hey, ich bin im Fall gut, ich könnte auch in einer anderen Liga spielen. Ja, darum, ich finde es cool für die Jungen, dass sie den nächsten Schritt wagen können. Ich glaube, es ist bei allen auch angemessen, dass sie so einen Schritt jetzt machen ins Ausland. Und im Endeffekt bringt es natürlich dann auch der Schweizer Nazi etwas in einem Jahr, wenn ja, je mehr Spielerinnen im Ausland sind und bessere Ligen spielen.
Wie sehr beeinflusst das ein Turnier vielleicht auch oder auch Turniervorbereitung? Also ich stelle mir vor, da ist man wahrscheinlich durchgehend wieder mal mit dem Agent, Agentin am Diskutieren, mit dem Club selber am Diskutieren, am Verhandeln. Vielleicht jetzt auch gerade in der Pre-Camp-Phase so ein bisschen. Hat das irgendeinen Einfluss aufs Sportliche oder gar nicht?
Nein, ich glaube, das hat keinen Einfluss. Vor allem, weil jetzt ja die Transfer schon gleich zwei Wochen vor dem Turnierstart über die Bühne gegangen sind. Und die Spielerinnen selber sind ja dann nicht sehr, sehr gross involviert in die Verhandlungen. Also, die haben ja auch ihre Berater und Agenten, die das machen mit dem Club. Also, dort glaube ich eher, dass es eine positive Auswirkung hat, einfach rein gefühlsmässig. Weil, wenn man so einen Transfer machen kann zu einem grossen Club in eine grosse, bessere Liga, dann das einem ja beflügeln. Und du hast gefragt, ob gewisse Transfer Sinn machen, weil sie vielleicht nicht regelmässig spielen können. Das ist etwas, das sieht man im Verlauf der Saison. Aber zum jetzigen Zeitpunkt muss man sagen, es ist einfach auch ein sehr gutes Zeichen, dass offenbar grosse und wichtige Clubs aus grossen Ligen an Schweizer Spielerinnen glauben und auch die Transfer jetzt schon machen. Das heisst, wenn Manchester City die Iman Bönni verpflichten will, dann wartet es jetzt nicht noch ab, ja, zum Schauen, kann die sich bewähren in einem grossen Turnier. Wir müssen sie noch mal testen, ob sie dort auch eine Leistung zeigen kann, wenn sie unter Druck steht. Oder sie wartet nicht ab, bis sie vielleicht noch mal ein halbes Jahr, bis sie vielleicht im Europacup Leistung zeigen kann, sondern es zeigt, dass die Klub wirklich an die Qualität von diesen Spielerinnen glauben und sie sofort verpflichten wollen. Auch nicht, dass sie dann noch zu anderen Clubs könnten abspringen, die auch ein gutes Angebot machen. Also einfach grundsätzlich zeigt das eigentlich, dass offenbar ganz viele junge Schweizer Spielerinnen sehr viel Qualität haben.
Was ich daran jetzt gerade noch spannend finde, ist, dass eben, du hast jetzt gerade gesagt, es sind die jungen Spielerinnen, die gehen. Wer aber zum Beispiel nicht geht, sind Luana Bühler oder die Viola Caligaris. Beide sind zwar gerade noch, haben noch laufende Verträge für ein Jahr, aber beide haben auch so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie nicht 100% zufrieden sind. Und
sie spielen
nicht viel. Genau, ja, also. Sie spielen nicht wirklich bei ihren Clubs. Und von dem her liegt ein Wechsel natürlich nach. Aber ja, bei diesen beiden haben wir jetzt das Gefühl, sie warten so ein bisschen noch die EM ab. Man weiß natürlich nicht, ob sie überhaupt ein Angebot hätten oder ob sie sich jetzt erhoffen, dass sie eine gute EM spielen und nach der dann ein Angebot überkommen. Ja, darum, ich glaube eben, dass die jungen Spielerinnen jetzt wechseln, tut dem Team eher gut.
Eine, die jetzt nicht darauf gewartet hat, auf die EM, sondern schon vorher den Vertrag bei ihrem Traumclub unterschrieben hat, bei Chelsea, ist Livia Peng. Vielleicht macht es auch Sinn, bei ihr weiss man einfach wirklich nicht, ob sie spielt oder nicht. Jetzt hat aber die Goalie-Debatte ist jetzt Stand jetzt, Montag Nachmittag so, dass es am Freitag offenbar im Staff schon Diskussionen sollen geben. Und ich glaube, heute erfahren die Goalies, wer denn das Nummer 1 ist und wer nicht. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen irgendwann verkünden. Wahrscheinlich kann man annehmen, dass am Donnerstag im Testspiel gegen Tschechien dann tatsächlich die spielt und dann auch den EM darf spielen. Alles andere wäre wahrscheinlich ein bisschen schräg. Aber die ganze Goalie-Thematik, wir haben es ja schon diskutiert, aber es ist schon einfach auch irgendwie langsam ein bisschen Farce, oder?
Ja, ja, also eben, wie wir es auch schon da rein diskutiert haben, es ist einfach von Anfang an irgendwie ein bisschen komisch. Nein, nicht von Anfang an. Den Anfang habe ich gut gefunden, dass man frühzeitig sich für eine Nummer 1 entscheidet. Aber dass man dann ziemlich schnell nach dem ersten Fehler so eine Diskussion, wenn nicht selber angefangen hat, dann zumindest zugelassen hat von Seite vom Trainerteam, das habe ich immer schlecht gefunden. Ich finde es nach wie vor nicht gut und ich bin jetzt wirklich gespannt, was dabei rauskommt. In dem Moment, wo die Trainerin eine Diskussion um die Nummer 1 zulässt und jetzt auch beide spielen lassen hat, müsste man jetzt eigentlich sagen, es müsste die Livia Peng im Goal stehen, weil sie einfach in dem Moment, wo es dann eigentlich wie nochmals Rennen neu eröffnet worden ist, hat sie einfach die bessere Leistung gebracht. Also ich hoffe jetzt eigentlich fürs Team, dass es Livia Peng ist, was Nummer 1 ist, weil sonst wäre es irgendwie gerade nochmal ganz komisch, wenn man die Diskussion nochmal neu eröffnet und dann gleich die wieder zum Nummer 1 macht, die eigentlich die schlechteren Leistungen gebracht hat in der Phase, wo man gesagt hat, das ist wieder offen dran.
Ja, ich stimme dem Stefan grundsätzlich schon zu, aber es ist ja nicht so, dass man nach dem ersten Fehler von Elvira Herzog gesagt hat. Also im ersten Spiel, wo sie offiziell das Nummer 1 war, haben sie 6-0 gegen Deutschland verloren. Sicher war sie dort nicht hauptschuldig gewesen, aber gleich, man stellt sich ein Debüt als Nummer 1 natürlich anders vor. Und ja, ab dann sind eigentlich in jedem Spiel, muss man leider sagen, ist irgendein Fehler dazu gekommen. Und darum finde ich es absolut gerechtfertigt, dass man die Goalie-Debatte nochmal eröffnet hat. Pia Sundhage hat selber gesagt, das sei stressig. Darum, ich glaube, das hat sie nicht ganz so erwartet. Aber ja, ich glaube auch, dass man jetzt wahrscheinlich müsste Livia Peng die Chance geben und sagen, Livia Peng ist jetzt für die EM das Nummer 1. Nachher wird es eben wieder spannend, wenn sie bei Chelsea ist, ja, vielleicht nicht mehr ganz so oft spielt oder ja, wir wissen nicht, was dann dort ihre Bedingungen sind. Dann ist sicher das Thema noch nicht fertig, aber ich glaube, jetzt, Stand jetzt, hat Livia Peng das grössere Selbstvertrauen. Und darum, ja, ich bin extrem gespannt, aber ich muss ehrlich sagen, ich wäre recht erstaunt, wenn Elvira Herzog dann im Goal wäre.
Also wir haben uns entschieden, Livia Peng ist Nummer 1, mal schauen, ob das Pia Sundhage gleich unterschreibt. Jetzt sagt Pia Sundhage, es sei stressig. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich ihr so zulasse, ich glaube, sie ist die Einzige, die rund um das Nationalteam im Moment ruhig ist. Also sie ist eigentlich die Einzige, die so ein bisschen Ruhe reinbringt. Sie sieht alles ganz entspannt, man ist völlig auf Kurs und alles kommt gut, oder nimmst du sie auch so wahr? Ist eigentlich positiv, dass sie da so ganz entspannt ist?
Ja, natürlich, wenn es wirklich so ist, wie sie sich gibt. Aber es ist halt immer ein bisschen, also ihr kennt sie ja besser und habt sie mehr erlebt als ich, aber es ist halt immer so ein bisschen, man weiss dann auch nicht so recht, was ist eigentlich von ihrer Wortwahl dem geschuldet, dass sie halt in einer anderen Sprache redet und wie übersetzen wir es, wie tut sie es eigentlich aus ihrer Muttersprache quasi übersetzen. Also sind ja manchmal auch so ein Aussagen, die einem ein bisschen stutzig macht bei so Pressekonferenzen und dann habe ich immer das Gefühl, ja, okay, aber vielleicht ist es einfach ein Übersetzungsproblem bei ihr. Also nicht ein Sprachproblem, aber wie kommt es dann schlussendlich über, auch zu uns. Aber einfach so der Eindruck, den sie vermittelt, eben, dass sie ruhig ist und geerdet ist, ja, der ist eigentlich positiv. Und ich glaube trotz allem, dass das wirklich so ist. Ich meine, sie steht jetzt nicht das erste Mal vor einem Turnier. Und sie hat ja schon mit grösseren Frauenfußballnationen Turnier bestritten und Erfolg gehabt. Also das ist sicher nicht aufgesetzt, wenn jetzt eine Trainerin wie Pia Sundhage jetzt nicht gerade am Hyperventilieren ist wieder eine Pressekonferenz vor dem Turnier.
Ja, nein, ich stimme dem voll und ganz zu. Ich glaube, Pia Sundhage hat schon ganz andere Situationen erlebt. Bei Brasilien hat sie selber gesagt, sie hat die Erwartungen extrem hoch gewesen. Und das ist jetzt natürlich anders und das merkt sie selber ja auch. Und ich glaube, sie hat genug Erfahrung, um jetzt noch nicht in Panik zu verfallen, weil noch nicht alles perfekt ist. Oder, ich meine, sie hat auch ganz ruhig darauf geantwortet, wo sie auf die Gerüchte angesprochen worden ist, eben zu der schlechten Stimmung. Hat sie gesagt, ja, sei nicht so. Klar muss sie irgendwo durchsagen, aber sie hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sie hat ja, mit einem Lächeln hat sie gesagt, was Sache ist und wie sie das sieht. Eben, ich glaube, ja, sie ist so erfahren, da muss man sich gerade noch keine Sorgen machen.
Also zumindest ist noch keine grosse Angst, die man da muss haben, wenn man ihr zulässt. Wie ist eure Stimmungslage? Richtig, Stefan?
Ja, ich bin aus den Gründen, die wir jetzt seit Minuten am Diskutieren sind, recht skeptisch, ob das gut kommt. Ich habe jetzt einfach wirklich das Gefühl, es hat zu viele Negativpunkte, wo man schon seit Monaten mit sich umschleppt und wo in keiner Weise jetzt irgendwie besser geworden sind. Und jetzt geht es nur noch eine Woche oder 9 Tage, bis das Eröffnungsspiel ist. Und man redet immer noch über die gleichen Probleme, über die gleichen Baustellen. Darum, ich bin jetzt irgendwie wirklich nicht sehr optimistisch, dass das gut kommt.
Ich habe darum zuerst dich gefragt, weil ich mir sicher bin, dass Melinda jetzt zum Abschluss von dieser Podcast-Folge noch so ein bisschen gute Stimmung verbreiten kann.
Ja, da hast du recht. Nein, ich bin grundsätzlich ein bisschen optimistischer. Ich glaube, nur weil es jetzt die Probleme gegeben hat, muss man nicht gerade den Teufel an die Wand malen und sagen, das wird ganz schlimm und wir scheiden nach 2 Spielen aus. Klar gibt es Verunsicherungen, aber man muss auch sagen, die Verletzungsgefahr von der Lia Welt war immer da gewesen. Das ist jetzt nichts, was Pia Sundhage angeführt hat. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die Gruppe von der Schweiz ein Vorteil ist, weil man einfach bei 2 Gegnern weiss man schon, was auf einem zukommt. Und es sind alles Gegner auf Augenhöhe. Es sind nicht Gegner, wo man jetzt schon weiss, es wird extrem schwierig, sondern es sind Gegner, wo man weiss, die kann man schlagen. Und ich glaube, gerade mit dem vollen Stadion, mit der Euphorie, das sagen die Spielerinnen selber immer, wie sehr sie sich auf das freuen, in einem Stadion, das einfach rot-weiß ist, zu spielen. Und ich glaube, da kann man schon ein bisschen mehr Optimismus rein und sagen, mal, das kommt gut.
Also so denkt ja auch Pia Sundhage. Sie sagt ja auch, sie will nicht nur das Viertelfinale erreichen, sondern das sogar gewinnen. Also den Optimismus gibt es doch noch an ein paar Orten, zum Beispiel bei der Pia oder bei der Melinda. Gut. Hey, ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Merci Stefan, merci Melinda.
Danke. Bitte gerne.
Herzlichen Dank natürlich auch fürs Einschalten von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns über gutes Feedback. Das könnt ihr am besten machen, indem ihr ein Mail schreibt an podcast@chmedia.ch. Und ihr könnt natürlich auch ganz viele Sternchen geben in der Podcast-App von eurer Wahl. Und ihr könnt, glaube ich, auch noch Kommentare setzen. Wir freuen uns darüber. Wenn ihr jetzt weitere Podcasts hören wollt, dann empfehle ich euch natürlich die weiteren Podcasts von CH Media. Die findet ihr auf chmedia.ch/podcasts. Die nächste Folge vom Tribünengeflüster, die gibt es dann nächsten Montag wieder. Und übrigens, während der IM gibt es häufiger Podcasts, als wir es bis jetzt gewöhnt sind. Und zwar werden wir dann 2-mal in der Woche erscheinen. Danke ganz, ganz herzlich fürs Einschalten und bis bald. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema von der Woche.